Ja, Jesus, danke, Jesus, dass du uns wirklich lieb hast, dass wir dich nur zurücklieben müssen. Danke, dass du, Gott, hier bist, dass wir so da sein dürfen, wie wir eben da sind. Und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du damit was anfangen kannst, dass du mit uns was anfangen kannst und dass du uns so begegnen möchtest, wie wir sind. Begegne uns jetzt einfach auch in der Zeit, die noch kommt. Sei du da. Amen. Danke euch. Ich stelle mich einmal noch kurz vor, für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Amy. Ich bin nach Tübingen gekommen zum Medizinstudieren. Ich mache das inzwischen lang genug, dass man von hinten zählt und nicht mehr von vorne. Ich bin im letzten Jahr jetzt. Bei den Rangern bin ich wahrscheinlich schon immer. Ich war mit 2 auf meinem ersten Camp. Ich habe dieses Halstuch, seit ich 9 bin. Es sieht langsam auch ein bisschen so aus. Wenn es sowas gibt wie eine Matschsucht, dann habe ich die. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch im Winter nicht jede Woche auf der Rangerwiese und fände den Matsch an den Schuhen völlig in Ordnung. Genau. Und mit Jesus unterwegs bin ich fast genauso lange schon. Und ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Das ist schon mal ganz cool. Das Predigtthema heute, die alten Hasen werden das wissen, ist eigentlich immer das gleiche wie das, was auch bei der Winterfreizeit und beim Wintercamp-Thema war. Wir haben es vorhin schon gesehen. Jemand ist gestorben, der Lazarus. Und ungefähr so ist heute auch das Predigtthema, nur nicht so ganz. Ich werde heute nicht über Lazarus reden, weil der ist ja gestorben und hat nicht so viel Anteil an der Geschichte, sondern über seine beiden Schwestern. Und Lazarus wurde auferweckt von Jesus und auch über die Auferweckung will ich nicht so viel reden, sondern eher über die Beziehung von den beiden Schwestern zu Jesus, von dem sie wussten, dass er heilen kann und der ihren Bruder aber nicht geheilt hat, sonst wäre er nicht gestorben. Für die Wintercampler, die heute da sind, ich konnte die Geschichte leider nicht komplett neu erfinden. Sie steht halt so in der Bibel, wie sie da steht, deshalb kennt ihr die Geschichte schon, aber die Challenge ist dann, heute vielleicht noch die neuen Aspekte zu finden und zu entdecken. Genau, die Geschichte von Martha und Maria beginnt, wie jede gute Geschichte, so, dass wir erstmal die Hauptcharaktere kennenlernen und die eingeführt werden. Und das passiert in der Bibel im Lukas-Evangelium im Kapitel 10 in den Versen 38 bis 42. Jesus ist zu Besuch bei Martha. Sie ist seine Gastgeberin und ihre Schwester Maria hilft ihr fleißig in der Küche und sie versorgen ihre Gäste. Nicht ganz. Es steht, Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Jesu Antwort war folgende. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Eine Studie aus dem Jahr 2024 hat ergeben, dass 0% der Kinder mit Geschwistern und ohne Geschwister sich noch nie ungerecht behandelt gefühlt haben. Die Studie wurde durchgeführt auf dem Wintercamp der Ranger in Kleinengstingen. Und ich muss zugeben, mir ging das früher mit dieser Geschichte ziemlich ähnlich. Ich fand die total unfair. Vielleicht gerade so als größere Schwester von der kleinen Schwester dachte ich immer, die muss doch helfen, das kann doch nicht sein. Bis irgendwann Gott relativ deutlich zu mir gesagt hat, so Amy, die Geschichte geht da gar nicht drum. Überhaupt nicht. Die Geschichte geht nicht über diese schreiende Ungerechtigkeit. Sie geht auch nicht um irgendwie den Vergleich zwischen den beiden Schwestern. Sie geht nicht mal um Jesu Rüge. Sondern die Geschichte geht um deine Beziehung, deine Begegnung mit Jesus. Jesus sagt auch nicht, deine Schwester hat das bessere Teil erwähnt. Er vergleicht auch da nicht und sagt, die eine hat das bessere, die andere das schlechtere. Er sagt auch nicht, die eine hat das gute, die andere das schlechte, sondern er sagt einfach nur das gute Teil. Das eine, das nötig ist. Das eine, das nötig ist, um mit Gott leben zu können. Und das eine, das auch Martha wählen konnte. Und das gute Teil ist, dass du dir Zeit nimmst, Jesus zuzuhören, ihm zu begegnen und Zeit mit ihm zu verbringen. Und da, wo wir genau das machen und Jesus zuhören, da kann, wie bei den beiden, auch unsere Geschichte mit ihm beginnen. Oder da, wo sie schon begonnen hat, neue Bedeutung bekommen und neue Richtung bekommen. Das ist mein erster von 3 Punkten heute. Jesus wünscht sich eine Herzensbeziehung mit dir. Vielleicht bist du heute hier und du bist eigentlich gar nicht wirklich irgendwie, hast mit Christen gar nicht so viel am Hut oder du warst mal in der Kirche oder so. Aber du denkst dir, hey, eigentlich gebe ich mir voll Mühe in meinem Leben. Ich weiß, ich bin nicht ganz perfekt, ich streng mich aber an, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir eigentlich sogar sehr viel Mühe, damit ich ein guter Mensch bin. Das muss doch eigentlich ausreichen, oder? Ich habe heute immer so eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es reicht leider nicht aus. Wir können uns nie genug Mühe geben, um vor einem perfekten Gott perfekt zu sein, weil irgendeinen Fehler machen wir immer in unserem Leben. Die gute Nachricht ist, Gott weiß das. Und deshalb erwartet er auch gar nicht, dass wir perfekt sind, wenn wir zu ihm kommen. Deshalb ist stattdessen er zu uns gekommen. Und man hört es immer so, Jesus ist auf die Welt gekommen, das, was die Christen glauben. Ja, Jesus ist auf die Welt gekommen und hat einen Schritt weggemacht von seiner Herrlichkeit und vom Himmel und einen Schritt auf uns zu. Und deshalb können wir zu ihm kommen. So wie wir sind, eben unperfekt. Und so können wir uns von ihm lieben lassen und geliebt werden. Und wenn du da irgendwie noch nicht so oft drüber nachgedacht hast oder du da ganz viel Fragen oder Zweifel zu hast oder du denkst, das klingt eigentlich ganz cool, ich würde das gerne ausprobieren und mehr hören oder ich würde gerne mit jemand beten, dann komm doch gerne nach dem Gottesdienst nach vorne. Ich stehe gerne bereit, alle anderen, die hier vorne stehen, bestimmt auch. Oder dreh dich einfach um zu jemand, der neben oder vor oder hinter dir sitzt und sprich darüber. Aber geh heute nicht, ohne deine Fragen gestellt zu haben oder auch deine Zweifel geäußert zu haben. Das ist es wert. Genau. Vielleicht bist du heute hier auch anders und du bist schon ganz lange Christ und hast diese Geschichte schon 100.000 Mal in irgendeiner Predigt gehört. Und irgendwo tief in dir drin fühlt sich trotzdem ungerecht an. Und du denkst dir, ich gebe mir so viel Mühe. Ich komme zum Gottesdienst, ich kümmere mich um meine Nachbarn, um die Kranken der Gesellschaft, die Alten, die Studenten, die nur wissen, wie man Nudeln mit Pesto kocht und sonst verhungern würden ohne mich. Ich investiere meine ganze Zeit in den Gottesdienst, in meinen Dienst in der Gemeinde, ich bete und es muss doch eigentlich irgendwas zählen. Die schlechte Nachricht ist, ja, es zählt was, aber eben nicht, wenn ich es ohne Liebe tue oder einfach nur tue, um es getan zu haben. Und diese Liebe für Jesus kann ich nur haben, wenn ich mit ihm Zeit verbringe. Die gute Nachricht ist, ich kann diese Liebe haben, wenn ich mit Jesus Zeit verbringe. Und es gibt eine richtig gute Nachricht für alle Schaffer, für alle Schwaben unter uns. Das ist auch richtig geschickt, weil ein Mensch kann nicht die ganze Welt retten. Selbst Jesus konnte das nicht. Jesus war als Mensch hier auf der Erde und Jesus war auch an Raum und Zeit gebunden. Jesus musste auf seinen Körper hören, er musste schlafen, essen, trinken, sogar Ruhe suchen und sogar mit Gott musste er sich Zeit nehmen und das hat er auch getan. Jesus konnte nicht die ganze Welt auf einmal retten. Klar, am Kreuz ist wieder ein bisschen was anderes vielleicht. Aber er konnte nicht die ganze Welt auf einmal heilen, weil er an einem Ort, an einer Zeit war. Und wenn Jesus das nicht konnte, dann kann ich wahrscheinlich auch nicht die ganze Welt auf einmal retten. Aber ich kann Gottes Arbeit richtig tun und dadurch die Welt verändern, so wie Jesus das getan hat, wenn ich vorher zu Gott gehe und ihm zuhöre, wo er mich haben möchte und was er möchte, dass ich tue. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und Jesus sagt zu Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Und das waren ja auch nicht Dinge, die total unwichtig waren. Und er lädt uns ein, dass all das, wo wir sehen, dass es im Argen liegt und dass man doch eigentlich irgendwas tun müsste, dass wir da zu ihm kommen und ihm das abgeben. Und dann nicht aus so einem verzweifelten Schaffen und irgendwer muss das doch wieder gerade biegen, um uns rumwursteln, sondern das bei ihm abladen und seinen Frieden kriegen. Er sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Im 1. Korinther 3,13 steht, wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt. Es wäre ganz schön cool, das alles zu haben, ne? Aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Gottes gute Nachricht ist, finde ich, ziemlich schmerzlich schön. Schmerzlich, weil, wenn ich mit ihm unterwegs bin, dann kann ich nicht alles machen, wo ich gerade denke, ah, das muss doch jetzt sein, dann bin ich nicht mehr Herr meines eigenen Lebens. Und schmerzlich auch, weil ich nichts tun kann, um dafür zu sorgen, dass sein Segen auf dem liegt, was ich tue oder dass ich seine Gnade habe. Aber schmerzlich schön, weil ich nichts tun kann, um seine Gnade zu verdienen, weil er sie einfach so gibt. Schön, weil ich mit ihm unterwegs sein darf. Und weil dann, wenn ich mit ihm unterwegs bin, das, was ich tue, Bedeutung bekommt. Und auch schön, weil ich nichts tun kann, um diese Gnade und diesen Segen, der dann auf meinem Leben liegt, zu verlieren, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Vor allem aber ist es wirklich schön, mit Jesus Zeit zu verbringen. Und wenn du das noch nicht so oft getan hast, dann möchte ich dich ermutigen, das doch mal auszuprobieren. Weil Jesus wünscht sich eine Herzensbeziehung mit dir. Er wünscht sich keine Schaffer, die die ganze Zeit durch die Gegend rennen, sondern er wünscht sich Menschen, die ihn kennen und von ihm gekannt werden. Die Geschichte von den beiden Schwestern geht weiter. Sie begegnen Jesus erneut im Johannesevangelium im Kapitel 11. Und wie in jedem guten Buch, so Roman, Krimi, Thriller, völlig egal, die Geschichte wird dramatischer und spannender. Und der Bruder von den beiden erkrankt. Lazarus wird sogar ziemlich krank. Und die beiden kennen ja Jesus und auch ziemlich gut. Und sie wissen, Jesus kann alles heilen und jeder, der zu ihm kommt, wird geheilt. Und deshalb schicken sie direkt einen Boten zu Jesus. Und Jesus ist auch gar nicht so weit weg eigentlich. Und Jesus wird ausgerichtet, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Als er nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und erst nach diesen 2 Tagen macht er sich überhaupt auf den Weg. Und als er sich auf den Weg macht, weiß er schon, dass Lazarus tot ist. Das sagt er zu seinen Jüngern. Martha hört dann, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen ist und läuft ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen wird. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, sagte Martha, bei der Auferstehung am letzten Tag. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete sie, ich glaube, dass du der Messias, der Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Rabbi ist da, flüsterte sie ihr zu. Er will dich sehen. Da stand Maria sofort auf und lief ihm entgegen. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und sie und die Juden, die mit ihr gekommen sind, weinen. Ich stelle mir das immer relativ fromm und sortiert vor. Im Video sah es jetzt nicht so fromm und sortiert aus. Aber die beiden Schwestern haben getrauert und ihr Bruder war erst seit 4 Tagen tot. Das heißt, die werden wahrscheinlich ziemlich verheult gewesen sein und ihr habt bestimmt alle schon mal jemanden verheulten gesehen. Die Augen sind richtig schön aufgequollen und rot und irgendwie ist alles nicht so cool und wahrscheinlich dröhnt einem so richtig der Schädel. Und vor allem glaube ich, dass die beiden Schwestern in ihrem Herzen gedacht haben, warum ist er nicht früher gekommen? Warum kommt er jetzt? Und ich sehe das an dem Satz, den die beiden eigentlich, also wirklich wortwörtlich genau gleich sagen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und sie sagen beide genau diesen Satz. Und abgesehen davon begegnen sie Jesus vollkommen anders. Martha hat so eine rationale Diskussion fast schon mit Jesus begonnen über die Auferstehung, das Leben, darüber, wer Jesus eigentlich ist. Und es ist, glaube ich, einer der größten Momente in diesem Johannesevangelium, als diese Frau, die gerade ihren Bruder und ihren Versorger auch verloren hat, trotzdem vor Jesus kommt und sagt, ich glaube an dich, ich glaube dir. Und Maria kommt vor Jesus vollkommen anders, sie sagt den gleichen Satz. Bei ihr gibt es keine Diskussion und auch keine weiteren Worte. Sie wirft sich einfach Jesus zu Füßen und weint. Und ich finde es so eine richtige Haltung von Ehrerbietung und von Hingabe und auch Vertrauen. Ich würde mich niemand zu Füßen werfen und dort weinen, wenn ich dieser Person nicht komplett vertraue. Maria bringt Jesus einfach sich und ihre Sorgen und ihren Kummer und wirft sich ihm wortwörtlich damit zu Füßen. Und sie kommen beide auf ihre Art vor Jesus, so wie sie sind in diesem dunklen Moment, mit ihrer Trauer und ihrem Kummer. beide völlig unterschiedlich. Und ihr habt es vielleicht gemerkt im Text, auch Jesus begegnet ihnen daraufhin komplett unterschiedlich. Was möchte ich euch davon mitgeben heute? Das ist der zweite Punkt heute. Jesus begegnet dir so, wie du bist. Und es ist völlig in Ordnung, so vor Jesus zu kommen, wie wir sind. Ob du gerade dankbar bist oder völlig verzweifelt, ob du eher rational irgendwelche Sachen gerade durchkaust und damit vor Jesus kommen möchtest oder eigentlich gerade ein emotionales Chaos bist und ihm einfach deinen Kummer oder deine Sorgen hinwerfen möchtest. Ob du vielleicht eine völlig andere Art hast, einen ganz anderen Charakter als jemand, bei dem du siehst, oh, den Glauben möchte ich haben. Es ist ganz egal, komm so vor Jesus, wie du bist. Weil Jesus weiß auch, was wir brauchen. Jesus begegnet den beiden Schwestern unterschiedlich. Und er weiß, was sie brauchen. Und er weiß auch, was du brauchst. Und ich möchte dich heute ermutigen, dich nicht mit anderen zu vergleichen, nicht auf jemand anderen zu schauen und zu denken, oh, guck mal da, der Glaube funktioniert vielleicht besser als meiner oder so. Wenn es dich richtig cool ermutigt, wie andere mit Jesus unterwegs sind, dann schau gerne mal dir was ab, so, was funktioniert. Aber wenn es dir das Gefühl gibt, ah, ich bin nicht gut genug, vor Gott zu kommen oder mit ihm unterwegs zu sein, dann mach das nicht, weil Gott macht das auch nicht. Er vergleicht uns auch nicht in dieser Situation, sondern er begegnet uns einfach so, wie wir sind. Und Jesus geht den beiden Schwestern entgegen, aber sie gehen ihm auch entgegen. Und sie kommen so, wie sie sind und beide erleben, dass Gott ihnen das gibt, was sie brauchen in diesem Moment. Und wenn du genau das Gleiche machst, dann wirst du erleben, dass Jesus dich besser kennt als du dich selber und dass er manches Mal auch besser weiß, was du in dem Moment brauchst, als du selber das kapiert hast vorher. Zumindest habe ich das immer wieder so erlebt. Vor allem aber möchte ich dich ermutigen, heute Mittag, Abend, egal in welcher Situation und egal wie du dich gerade fühlst, ob du Jesus noch nie begegnet bist oder schon lange und du denkst, eigentlich müsste ich mit viel mehr Vertrauen und Glaube gerade kommen oder ob du gerade am Höhepunkt deines Glaubens bist, geh zu Jesus damit und zwar genauso wie du bist und er freut sich auf dich. Weil er begegnet dir so wie du bist. Die Situation von den beiden Schwestern hat sich danach natürlich nicht verändert. Lazarus ist immer noch tot und liegt immer noch im Grab. Und doch habe ich das Gefühl, ist die Situation eine andere und Jesus ist jetzt da. Und gemeinsam mit ihm gehen sie zu dem Grab, in dem ihr Bruder liegt. Und ich habe mich gefragt, ich habe vorhin gesagt, Martha hat Gott geglaubt und Maria hat ihm vertraut. Warum vertrauen sie Jesus in der Situation noch? Warum? Warum denken sie nicht, Mann, wäre der mal früher gekommen oder warum hat er so getrödelt? Die Antwort liegt im kürzesten Bibelvers der Bibel. Weiß jemand, welcher das ist? Jesus weinte, genau. Es gibt verschiedene Theorien, die dann geäußert werden. Sie gehen zu diesem Grab und da sind viele Menschen, auch viele Juden und Jesus weinte. Und jeder hat irgendeine Theorie, warum Jesus gerade eigentlich weint. Und auch heutzutage gibt es einige Theorien, warum Jesus eigentlich weint. Ich finde es gar nicht so arg wichtig, ehrlich gesagt. Ich finde eher wichtig, dass er weint. Und jetzt erwähne ich das Wunder am Ende nämlich doch. Jesus hat von Anfang an gewusst, dass Lazarus sterben wird und dass er auch auferweckt werden wird. Das habe ich vorhin erwähnt, dass er es sogar sagt. Martha und Maria haben das nicht gewusst. Sie mussten einfach mit ihrer Situation leben und in ihrer Situation leben. Sie mussten zusehen, wie ihr Bruder krank wird. Sie mussten zusehen, wie er richtig krank wird und wie er daran stirbt. Und es ist nicht schön, dazu zu schauen. In den Sprüchen in der Bibel steht, das Herz allein kennt sein Leid und auch in seine Freude kann sich kein Fremder mischen. Ich habe diesen Bibelvers irgendwann entdeckt und das war für mich so als Teenie, da habe ich irgendwie ganz neu das gecheckt, habe ich gedacht. Davor dachte ich immer, irgendwie müssen wir doch genau fühlen, was die Person neben uns auch fühlt und richtig mitfühlen. Ganz ehrlich, das geht nicht. Niemand kann fühlen, was ich fühle, egal wie arg wir uns bemühen. Ich kann mitfühlen und mittrauern, aber ich weiß nie genau, wie eine andere Person sich fühlt. Das Coole an der Sache ist, Gott ist kein Fremder. Und Gott, wenn wir es ihm erlauben, lebt in uns und weiß ganz genau, wie du dich fühlst, in welcher Situation. Und dann habe ich gedacht, eigentlich, wenn ich mit einem Gott unterwegs sein darf und muss mein Leben lang, ich glaube, dann bin ich lieber mit einem Gott unterwegs, der mit mir weinen kann und mit mir jeden Moment teilt, als mit einem, der halt kommt, kurz die Toten auferweckt und wieder geht. Und dann habe ich gedacht, nee, das stimmt irgendwie nicht so ganz. Ich möchte einem Gott folgen, der, obwohl er die Toten auferwecken kann, mit uns weint. Der für uns weint und um uns weint. der, obwohl er weiß, dass dieser Moment der Auferweckung kommt, diesen Moment davor, den Moment von Schmerz, nicht nur aushält, sondern mit uns teilt und der in diesem Moment weint, weil er mit uns da drinnen ist. Wie gesagt, es gibt verschiedene Theorien, warum Jesus weint, aber allein die Tatsache, dass in diesem Buch im Johannesevangelium, wo Jesus so göttlich immer dargestellt wird, als der allmächtige Gott, der kam und der schon da war, bevor die Welt entstanden ist, er gleichzeitig so menschlich dargestellt wird und gezeigt wird, dass er mit uns geweint hat und sich nicht zu schade war, dass auch sein Gesicht aufgequollen ist. Das finde ich richtig beeindruckend und das erklärt für mich, warum sie ihm so vertraut haben. Das finde ich ist der Moment, der alle Hingabe und alle Bewunderung für Gott verdient. Gott ist groß genug, glauben wir als Christen, dass er das Universum geschaffen hat mit nur einem Wort. Dass er Meer und Land geteilt hat mit nur einem Wort. Wir glauben, dass Gott Tote auferwecken kann, dass es für uns ein Leben nach dem Tod gibt. Wir glauben, dass er Wunder tun kann und ich habe es auch schon erlebt. Und wir glauben, dass Gott jede Situation verändern kann. Und dieser Gott, der so gigantisch groß und allmächtig ist, ist auch groß genug gewesen, sich klein zu machen. Nicht auf seine Position zu beharren oder auf sein Recht. Nicht da zu kommen und zu sagen, ich bin der große Retter, jetzt glaubt doch an mich, weint doch nicht. Sondern dieser Gott war groß genug, auch zu weinen. Und das ist mein dritter Punkt heute. Der Gott, der Tote auferwecken kann, ist auch groß genug, um mit uns zu weinen. In der Bibel steht, danach glaubten viele Juden an Jesus. Die haben dieses Riesenwunder gesehen, diese Totenauferweckung von Lazarus. Und danach haben sie an ihn geglaubt. Und es waren viele. Aber ich glaube, dass es nur wenige gab, die Jesus gekannt haben. Den Jesus, der so sehr liebt, dass er auch mit uns weint. Und Jesus möchte auch dich so sehr kennen und möchte von dir so gekannt werden, dass du weißt, dass er mit dir ist in den Höhepunkten und in den Tiefpunkten und dass er mit dir Wunder erleben möchte und richtig geniale große Momente und dass er mit dir auch da sein möchte, wo du weinst und nicht nur dabei sein möchte, sondern dass er auch in diesen Momenten mit dir weint. Ihr dürft nach vorne kommen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Der erste Punkt heute, Jesus wünscht sich eine Herzensbeziehung mit dir. Und wenn du noch nie drüber nachgedacht hast, dann denk doch mal drüber nach, wie cool das ist, dass ein Gott, der riesengroß ist, dich kennen möchte. Und wenn du Jesus schon kennst und mit ihm unterwegs bist, dann denk gerne nochmal drüber nach, ob dein Herz gerade mit Jesus unterwegs ist oder nur dein Leben. Jesus begegnet dir so, wie du bist, in dem Moment, wo du gerade steckst und in der Situation, in der du bist. Und der Gott, der Tote auferwecken kann, ist auch groß genug, um mit uns zu weinen. Amen.